Andreas, wir sind immer noch im Aufarbeitungsmodus. Es finden die Jahresgespräche statt mit dem Rückblick auf 25 und es kommen eigentlich immer wieder dieselben Thesen zurück. Drei ganz besonders, wie ein Bumerang. Und ich denke, da können wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Aufräumen ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest das mal thematisieren.
Ja, absolut. Lass uns die gern thematisieren, weil ich glaube, dass wir da auch unterschiedliche Blickwinkel selber so ein bisschen mitbringen und das ist ja das Beste für unseren Hörer, weil er damit oder sie natürlich dann auch damit selber noch mehr zum Denken angeregt wird, weil wir wahrscheinlich heute ganz nicht einig sein werden in allen Punkten. Aber es ist ja das
Könnte
Schöne,
sein.
das ist ja das, wir wollen ja nur zum Nachdenken anregen.
Okay, also diese drei Thesen.
Ja, hau doch mal raus.
Mehr Aktivität bedeuten mehr Leads. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, LinkedIn-Automation skaliert meinen Vertrieb. Und Nummer drei, KI ersetzt den Verkäufer.
Ja, Gott sei Dank haben wir die KI natürlich auch mit drin. Wie
Na
sollte es
klar,
auch
muss
gehen,
ja ran.
2025 ohne KI vermeintlich? Aber ich bin gespannt. Lass uns doch mit These 1 nochmal starten, oder?
These 1, wie gesagt, Gesetz der großen Zahl. Ne? Wenn ich meine Aktivität vervielfache, vervielfache ich ja auch mein Ergebnis. Ist für mich, wie gesagt, ein Märchen. Das sehe ich nicht so. Ja? Es ist nicht so, wenn ich 100 Calls mache statt 50, dass ich doppelt so viel Vertriebserfolg habe. Das ist ganz einfach nicht so.
Ja, da würde ich kurz intervenieren wollen. Ich glaube schon, dass die meisten Vertriebler einfach generell noch viel zu wenig Neukundenakquise machen. Wenig bis gar keine. Und dass, wenn sie ihre Schlagzahl mal verdoppeln würden, dass dann auch erstmal per se das Doppelte bei rauskommt. Ich glaube, das kann man mal per se so Gesetz geben, für den Fall, dass die Leute einfach zu wenig tun. Irgendwann, ich kann das natürlich nicht mathematisch ins Unendliche treiben. Das ist natürlich klar, weil irgendwann ist der Grenznutzen abnehmend. Es wird also immer ein bisschen weniger. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und dann ist natürlich die zweite Frage auch, wo setzt sich die Leute dran? Wo kommen die Informationen her, wo sie draufgehen sollen? Ich glaube, da lohnt es sich genauer hinzuschauen. Grundsätzlich gilt schon tendenziell das doppelte Tun, bringt man doppelten an Nutzen. Wie gesagt, natürlich nicht unendlich. Meine
Also,
These.
ich sehe es so, Qualität vor Quantität, ja.
Absolut.
Und für mich ist das kein Zahlenspiel, sondern das ist ein Spiel der Relevanz. Je relevanter ich bin mit meiner Message, mit meinem Produkt, mit meinem Service, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass ich einen Abschluss mache. Wenn ich einen schlechten Prozess automatisiere, skaliere, dann habe ich einen schlechten Prozess skaliert. Das macht den Prozess nicht besser. Ja.
Ja, ich glaube, das Bild, was wir prägen dürfen, ist vielleicht nochmal ein anderes. Also wenn wir mal davon ausgehen, ich stehe mit meinem Unternehmen hier in der Mitte und um uns herum sind unsere Zielkunden. Und je dichter sie an mir dran stehen, desto relevanter ist deren Bedarf an unseren Produkten. Wenn wir natürlich uns quasi wie so ein Schneckenhaus wegbewegen, also so spiralförmig wegbewegen, werden wir natürlich mit immer zunehmender Anzahl an beispielsweise Calls natürlich immer irrelevanter. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich glaube nur, dass im ersten Schritt bis zu dem Punkt, den du ansprechen willst, erstmal lange noch gilt, wir sind so dicht an unserem Kirchturm, dass die Relevanz hoch genug ist und dass es im ersten Schritt schon darum geht, dass die Vertriebler deutlich mehr tun. Und dann können wir sie maximal damit unterstützen, dass sie das nicht irgendwie tun und irgendwo tun. Und da beginnt dann die Führungsaufgabe. Sondern dass sie es an den relevanten Kontakten bringen. Und dann kommt der Punkt, den du ja auch ansprichst, zu Recht ansprichst, zur Geltung. Ich glaube, dass man das so zweiteilig sehen darf. Und da beginnt aber so ein bisschen das Problem in der Umsetzung. Man spricht halt allgemein über diese These, so wie du sie ja gesagt hast, ne? Das doppelte Tun gleich einen doppelten Nutzen. Meint das Richtige, weil vielleicht die Vertriebler noch Luft nach oben haben, tut dann aber nicht das Richtige, weil die Daten irgendwo herkommen. Und das ist, glaube ich, das Thema, worüber wir uns unterhalten dürfen. Also einerseits die Vertriebler enger führen, dass sie mehr tun, gerade auch im Blick Neukundenakquise. Auch das Thema Nachfassen, großes Thema. Und dann müssen wir sie halt natürlich unterstützen bei dem Thema Relevanz. Da braucht es dann den Input, den du, glaube ich, jetzt eh reingeschmissen hättest. Ja.
Da geh ich komplett mit. Tatsächlich würde ich auch nicht sagen, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Man muss es eben zweiteilig sehen, wie du es gesagt hast.
Ja.
Das ist wichtig. Ne? Aber viel hilft halt nicht immer viel. Das.
Nein, weil ja irgendwann, wenn ich halt auch nicht relevante Daten habe, die Motivation der Leute ja natürlich in den Keller geht. Und wenn ich halt oft bei schlechten, also irrelevanten potenziellen Kunden anrufe, dann ist natürlich die Erfolgsquote auch schlecht. Und dann geht die Motivation runter und dann ist halt irgendwann auch vorbei. Da sind wir uns einig. Sondern es geht darum, Relevanz zu haben, Kunden, die den wirklichen Bedarf haben und im besten Fall natürlich auch schon in dem Entscheidungsprozess sich irgendwie befinden oder so kurz davor stehen. Sie wissen es nur noch nicht. Das ist natürlich die maximale Kunst und da beginnt es halt auch kompliziert zu werden. Das kann ich dann halt eben nicht einfach so auf Knopfdruck lösen, sondern ich muss mir dann halt genaue Gedanken machen wieder über den ICP, also den Wunschkunden, ja, wen möchte ich erreichen, welchen Bedarf hat der und, was deine Stärke ja auch ist, rauszufinden, hat der auch gerade aktuell den Schmerz oder hat er ihn aktuell nicht. Und dann rufe ich im besten Fall just in dem Moment ja an oder schreibe ihm oder was auch immer, wo er eigentlich gerade den Bedarf hat, ohne dass er schon weiß, dass er den Bedarf hat. Das wäre der perfekte Zeitpunkt.
Traum, wie wir uns ergänzen. Wunderbar. Wollen wir zum zweiten gehen?
Ja,
ich glaube dass dieses, das ist ein Muster, ja, das wird immer wieder kommen. Ich glaube, die anderen beiden Themen, die jetzt noch kommen oder Thesen vielmehr.
Aber das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne, dann, dass es dann ja wieder spannend wird. Aus der vermeintlich richtigen Aussage, die schlecht umgesetzt wird, kommt da trotzdem nur Bullshit raus.
Ja.
Deswegen einfach die Aussage vielleicht mal ein bisschen ausführlicher durchleuchten. Dann können wir bessere Handlungsaufgaben ableiten. Dann wird es halt auch richtig gut hinten raus. Das ist ja das, was wir erreichen wollen.
Ja.
These Nummer zwei, Herr Lüthers.
These Nummer zwei, LinkedIn-Automation skaliert deinen Betrieb. Tja.
Ja.
Man ist ja cool, ne? LinkedIn ist ein hippes Thema, auf jeden Fall. Ist natürlich spannender, irgendwie LinkedIn zu automatisieren, als irgendwie jetzt jemanden kalt anzurufen, ist ja klar. Aber wir hatten vor einigen Wochen einen Steffen hier, der ein bisschen erzählt hat, auch was sich 2026 jetzt ändern wird in LinkedIn. Und ich glaube, da darf man durchaus ein bisschen vorsichtig sein, weil man wird nämlich abgestraft, wenn man Dinge viel falsch macht.
Ach, sagst du, willst du es abgestraft kurz erklären in deinen Worten?
Naja, ich würde mal sagen, also um jetzt zurückzugreifen, man kann sich die Episode anhören, aber schlechter Content hilft dir halt einfach nicht. Im Gegenteil, er sorgt dafür, dass du weniger gesehen wirst und weniger wahrgenommen wirst, weniger auch erreichst. Ja. Das mal ganz pauschal einfach. Ja.
Das ist jetzt schlechter Content, ne? Aber auf der einen Seite und zu viele Vernetzungsanfragen ist natürlich ja ebenso schädlich.
Ja.
Und dann straft dich der Algorithmus ja auch ab und spielt dich deswegen auch weniger bis gar nicht aus. Ja, so.
Ja und dann natürlich, und da sind wir jetzt wieder bei der These Nummer 1, wenn ich natürlich viele schlechte Vernetzungsanfragen schicke, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn meine Akzeptanzrate runtergeht, ja, und kaum jemand annimmt. Warum sollte derjenige auch? Ganz besonders dann, wenn er versteht, dass das, was da drin steht, sehr wahrscheinlich auch noch irgendwie Copy and Paste von irgendeiner KI-Klonmaschine.
Ich glaube, das ist ja der entscheidende Punkt, ne? Also, du hast dich ja gerade eben bezogen auf unsere Episode 76 vom 6. Januar.
Ja.
Zum Nachhören. Und das ist ja genau das Thema. Also, jetzt mal unabhängig von KI, und ich glaube, das galt auch vor KI schon, diese standardisierten Nachrichten, die du natürlich ja irgendwie ein Stück weit immer vereinfachen musst oder generisch erstellen musst. Die holen halt keinen hinterm Ofen vor, vor allem dann nicht, wenn du ja erkennst, dass das nur eine Massennachricht ist. Also ich glaube, dieses Thema, dass beim Newsletter, bloß weil mein Vorname drin steht, dass das dann eine persönliche Nachricht ist, ich glaube, das Märchen haben wir seit 99% verstanden, dass das so nicht ist. Das galt ja auch vor KI schon. Das heißt, egal ob Vernetzungsanfragen oder erste Textnachrichten, mit oder ohne KI, ist halt einfach Schrott. Punkt. Ja? So, und ich glaube, die Kunst gilt auch bei LinkedIn immer noch zu verstehen, auch wenn es vielleicht keine Social-Media-Plattform à la Instagram und Co. ist, es geht immer noch um den persönlichen Kontakt zweier Menschen.
Ja.
So.
Korrekt.
Von Mensch zu Mensch. Und ich will als Mensch das Gefühl haben, dass ich auch mit einem Menschen kommuniziere, der sich auf konkrete Anhaltspunkte bezieht, die er entweder, weil wir uns schon mal persönlich auf einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt haben, auf einer Messe oder was auch immer, oder aber, weil er sich wirklich konkret auf Dinge bezieht, die er aus meinem Profil, aus meinen Postbeiträgen oder erkennt. Und das geht halt nicht, indem ich halt einfach nur die Maschine arbeiten lasse.
Ich glaube, was hier halt auch ein großes Problem ist, dass ja wahrscheinlich im letzten Jahr so viel Geld für Tools ausgegeben wurde wie noch nie, ne? Also es gibt ja für alles mittlerweile irgendwelche Tools und überall ist auch irgendwie ein KI-Stempel drauf.
Muss ja, damit sich verkauft.
Das Problem ist halt auch, die Dinge dem Tool einfach in die Hand zu geben und darauf zu vertrauen, dass das Tool für mich die Arbeit macht. Das ist nicht so. Ja? Hier geht es auch wieder um Relevanz. Wenn ich mich damit nicht beschäftige, was da tatsächlich passiert und welche Nachrichten, Anfragen etc. mein Kontakt oder potenzieller Kontakt bekommt, dann kann ich damit einfach ja, viel kaputt machen. Dann fehlt diese Persönlichkeit, die du gerade angesprochen hast. Und die ist eben genau wichtig.
Ja. Und da möchte ich, wie gesagt, auch wieder zwei Blickwinkel reingeben. Also altes Beispiel, auch schon 100 Jahre alt, so alt wie das Marketing, ja?
Ja.
Wenn du gerade in dem Entscheidungsprozess drinne bist, siehst du die Plakatwerbung, siehst du die Textnachrichten, siehst du die Dinge, die damit zu tun haben. Ja, du willst nach Amerika eine Reise machen, warum auch immer man das jetzt tun sollte. Nehmen wir Neuseeland. Oder du willst dir gerade ein neues Auto kaufen oder überlegst ein E-Auto, dann nimmst du diese Dinge ja bewusst wahr.
Ja.
Und natürlich könnte ich jetzt sagen, oh, du willst an 10.000 Adressaten eine E-Mail rausknallen oder eine LinkedIn-Nachricht rausknallen an 10.000 Leute. Du musst deinen LinkedIn-Algorithmus erst überleben und dein Postfach auch. Dann werde ich schon irgendwie vielleicht die 50 oder 100 treffen, die ich ja dann, die ich treffen könnte, weil die gerade in dem Prozess sind. Ja, ist richtig. Und du kannst dich kurzfristig über diese 50 bis 100 vielleicht freuen. Aber auf der anderen Seite, die Frage ist, was hast du bei den anderen 9.900 oder 9.950 für einen Eindruck hinterlassen? Und der Schaden könnte halt relativ groß sein.
Richtig.
Auf lange Sicht. Und deswegen gilt es, das auch zu betrachten, bevor man das tut und eben nicht nur, so wie es ja gerne verkauft wird, zu sagen, ja, wir helfen dir, irgendwie 50 neue Kontakte aufzumachen. Sondern die Frage ist auch, wie bleibe ich bei denen, die ich eben auch angeschrieben habe, die damit aber keine Relevanz haben, welchen Eindruck hinterlasse ich da? Weil es wäre ja vielleicht der Kunde vom nächsten Jahr für mich gewesen. Vielleicht. Ist er jetzt nicht mehr.
Ja, also wie gesagt, nicht alle diese Tools sind schlecht, aber ich glaube, wir brauchen da gar nicht so hypothetisch reden oder du und ich. Ja, also ich glaube, dass du als Hörer genauso genervt bist von diesen ganzen generischen Nachrichten, die du, ja, wie soll ich sagen, inflationär pro Tag bekommst. Vor allem, ich fände es halt schön, wenn man sich mal wieder ein bisschen Gedanken macht darüber, was man tatsächlich machen möchte und wie man tatsächlich rüberkommen möchte und nicht einfach nur das macht, was alle machen und das dann am besten noch so automatisiert und schlecht getestet, dass der wirklich höchst generisch auch noch mit fehlerhaften Anreden etc. pp. Gearbeitet. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Ich finde es einfach ganz schlimm. Ja. Irgendwie anders sein oder es wenigstens zu versuchen, ja, wäre doch mal wieder schön.
Ja. Ja, und persönlich. Also, ich meine, darf ja auch nicht vergessen, dass diese Prozesse, die man ja dann generisch aufsetzt, die fressen ja auch unheimlich viel Zeit in der Vorbereitung.
Ja.
Und wenn dann halt nur schlechtes Zeug bei rauskommt oder generisches Zeug, dann ist es halt schlecht. Dann hättest du lieber die Zeit genutzt, die richtigen Kunden selber anzuschreiben.
Ja.
Und dann hättest du wenigstens was gehabt und was genutzt hat oder einen Nutzen davon gehabt. Weil wie gesagt, ich bleibe dabei, Menschen kaufen bei Menschen auch 2026 und auch 2036 noch.
Richtig. Und ich sage es nochmal, der schlecht automatisierte Prozess ist ein schlechter automatisierter Prozess. Und wenn ich es manuell KI falsch mache und ich automatisiere es, ja, dann vervielfache ich nur den Schaden, den ich anrichte durch dieses dilettantische Vorgehen. Also da darf man sich gerne.
Ja, und wie gesagt, nur ein Aspekt, also ich muss nochmal ganz klar sagen, bei diesem Automation geht es nicht automatisch schon um die Verwendung von KI, sondern es geht einfach nur um die Automation von Prozessen. Ne? Das, was du ja auch sagst, weil es magst du für den Hörer verdeutlichen. Das muss nicht automatisch heißen, dass ich schon KI drin habe. Ja?
Kann, da können muss wir jetzt drüber nicht sprechen, weil das ist ja die dritte These.
Ja.
KI ersetzt den Verkäufer. Was haben wir das jetzt schon gehört, ja? Dass KI alles besser kann und schneller kann. Schneller, okay, wenn richtig.
Ja.
Aber besser und demnächst ausschließlich.
Glaube
ich nicht.
Also ich finde auch diese Anrufe, die ich heutzutage noch bekomme, diese Akquise-Anrufe oder eher Phishing-Anrufe, muss man ja schon sagen, nach wie vor noch, was ich alles wieder im Lotto gewonnen habe oder mein PayPal-Account oder was auch immer. Man hört es einfach nach wie vor sehr, sehr deutlich. Und ich glaube, das wird auch nach wie vor passieren. Und ich bleibe dabei und ich glaube, das haben wir hier ja auch schon öfter mal thematisiert. KI kann eine Unterstützung sein. Also für mich konkretes Beispiel. Ich schreibe nach wie vor auch gerne E-Mails manchmal Dinge hin und her, weil manchmal passieren ja Dinge, wo man halt auch mal was schriftlich machen muss, weil es für die Nachwelt gesichert werden muss. Oder man halt mal jemand telefonisch einfach nicht erreicht oder weil man ihn halt Samstagabend das aus dem Kopf haben will und keine Ahnung, ja, als Beispiel. Und wenn der Hoffmann halt E-Mails schreibt, dann habe ich mir was gedacht dabei, was ich schreiben möchte. Aber es könnten, und du wirst jetzt wieder schmunzeln, ja, natürlich manchmal auch so die Hoffmannschen Spaghetti-Sätze rauskommen. Ja? Also Thomas Mann wäre fast, also den hole ich noch nicht ein mit seinen 53 Kommas pro Satz. Aber ich habe ja schon einen gewissen Hang zu längeren Sätzen. Ja? So. Wenn ich meine E-Mail fertig geschrieben habe, so wie ich sie schreiben wollte, und ich packe sie dann in die Maschine und lasse sie ein bisschen rundschleifen, dann ist das total schön. Weil dann denke ich mir so, genauso wollte ich es eigentlich schreiben. Aber es ist mein Inhalt, meine Botschaft, meine Zwischentöne, die rauskommen, nur halt nicht mit 57 Kommatas, ja, sondern in leicht lesbaren Sätzen. Und ich habe automatisch noch die Rechtschreibprüfung mit drin. Für mich, sage ich mal, ist das so die Erweiterung der Rechtschreibprüfung. So habe ich das in meinem Kopf mittlerweile drin, weil es klingt ein bisschen lesbarer und ja, fertig. Aber es ist mein Inhalt.
Ja, also ich muss das irgendwie so ein bisschen klarstellen jetzt, ja, weil das immer leicht so rüberkommt, als würde ich KI verteufeln. Das ist ja gar nicht so. Das ist ja gar nicht so. Für mich ist KI die bahnbrechende Technologie, die uns weiterbringen wird in den nächsten Jahren. Aber, das große Aber, ich bin ein großer Fan des Human-in-the-Loop-Prinzip. Solange der Mensch auf dem Fahrersitz sitzt.
Wie in meinem Beispiel ja gerade eben, oder?
Genau, und die KI unterstützt, ist das alles okay. Ich selber in meinem Tagesgeschäft könnte ohne KI nicht mehr arbeiten. Ich mache das nur. Aber es geht halt darum, dass man die KI kontextgerecht verwendet. Kurzer Exkurs dazu. Wir waren vor einer Woche eingeladen und beim Abendessen war dann halt wieder jemand dabei, der dann für sich die KI entdeckt hat und dann im Prinzip darüber geredet hat, was die KI alles Tolles macht und wie das alles funktioniert und hin und her. Und es ist jedes Mal der Moment bei mir, wo so innerlich alles zusammenbricht und ich nur denke, okay, wie komme ich hier raus? Ja, und meine Frau hat mir hinterher gesagt, Mensch, du musst mal gucken, dass man dich nicht so klar lesen kann, ja, weil das ist ja kaum auszuhalten, wie man dir ansieht, wie gelangweilt du bist, ja. Ja, aber das ist halt einfach schlimm, ja. Kontext. Kontext und im Kontext verwenden. Und nicht einfach irgendwie, natürlich ist es cool, aber ja, im richtigen Kontext.
Mich erinnert das ein bisschen an diese Zeit. Wie gesagt, ich bin durch meinen Papa, glaube ich, relativ früh mit PowerPoint und Co. in Kontakt gekommen. Also Office ist ja jetzt, glaube ich, 30 Jahre alt geworden letztes Jahr. Ja? Das heißt 1995, da war ich in der fünften Klasse. Und ich sag mal, spätestens ab der siebten Klasse, spätestens habe ich mit PowerPoint gearbeitet. So, also das heißt wahrscheinlich 2 Jahre nach dem Erscheinen. Ja? Und dann bin ich 2003 zum Studium gekommen. Also ungefähr 6 Jahre, nachdem ich ja dann PowerPoint für mich kennengelernt habe. Und da war das noch so, dass in den Wirtschaftsprofs oder VWL, BWL-Profs, dass dann immer noch diese Animationen so, weißt du, diese PowerPoint-Animationen so mit reindrehen und so größer, kleiner und blink-blink und all dem Scheiß, wo du denkst so, yo, ist ein nettes Spielzeug, ist schön, dass wir da jetzt 738 Animationen haben. Die einzige Animation, die du brauchst, ist nacheinander erscheinen, wenn du sagst, okay, jetzt bin ich beim nächsten Punkt und möchte den Stichpunkt aufblenden oder das nächste Bild dazu machen. Und die anderen 738 Animationen kannst du in die Tonne kloppen. Und so ein bisschen, so fühlt sich das bei mir ein bisschen gerade an mit dem Thema KI. Jeder meint, er kann da irgendwie ein bisschen rumspielen. Und Und dann triffst du halt Menschen wie dich, die den ganzen Tag damit arbeiten, wirklich damit arbeiten und nicht nur irgendwie bunte Bildchen erstellen. Für die ist das natürlich maximal nervtötend. Also mir könnte man das auch ablesen im Gesicht, wenn mich was langweilt.
Da du über deinen Vater gesprochen hast, bei meinem Vater, das ist eigentlich ein Wunder, dass ich heute das tue, was ich tue. Mein Vater war so alte Schule, der hat gesagt, Computer, Teufelszeug, ein Computer muss so funktionieren wie eine Schreibmaschine. Das hat schon vor 40 Jahren, 50 Jahren so nicht funktioniert oder konnte nicht funktionieren, aber das war die Einstellung von meinem Vater. Also Computer, ich weiß gar nicht, wann ich den ersten dann hatte, aber bei ihm war das so, das war Teufelszeug. Der war also sehr technologieverschlossen, sagen wir es mal so. Ja, aber ist ein cooles Beispiel, was du sagst mit PowerPoint. Genauso war es ja dann auch beim Internet, als das so langsam anfing, als jeder so seine eigene Homepage dann hatte, in wilden Farben, mit wilden Kombinationen und ach. Naja, okay.
Ja, es ist, glaube ich, jetzt so eine Phase, wo so Spieltrieb ist und natürlich leider auch für viel Scharlatanerie. Ja, weil wenn es halt immer noch Menschen gibt, die noch nicht wirklich wissen, was eigentlich geht und was nicht geht, gibt es natürlich auch viele Halbwissende, die Unwissenden quasi verarschen können. Ich glaube, diese Welle müssen wir noch ein bisschen durch. Da müssen erst noch viele Leute viel Lehrgeld bezahlen. Auch im B2B-Kontext leider.
Ja.
Weil natürlich die Versprechungen immer erstmal viel sind. Und ich glaube dann, ich weiß es nicht, ich habe jetzt keine These dafür, ob das jetzt 2-3 Jahre dauert oder schneller geht, aber dann wird auch irgendwann die Phase der Professionalisierung wieder einsetzen, wo man halt sagt, wo sich dann auch Dinge etablieren, wo sich auch vielleicht gewisse Tools durchsetzen. Weil zurzeit gibt es ja irgendwie für jede Idee gibt es 700 Tools, weil jeder versucht, das Wettrennen zu gewinnen.
Hatten wir ja eben schon bei LinkedIn, genau. Richtig.
Oh. Und
nee, also ich gehe da mit. Stimme ich dir zu.
Und ich glaube, dann ist es wieder so, weil du sagst, dieses Human in a Loop, ich glaube, dass jetzt zum Beispiel auch jetzt im Kreativbereich viele natürlich sagen, hey, ich kann meinen Flyer und mein Logo auch selber basteln und so, ist ja auch alles schick, sieht halt irgendwie nett aus, funktioniert halt nicht. Und irgendwann kommt die Umkehr wieder, dass man sagt, okay, ich brauche doch einen Profi und dann gibt es halt den Profi, der es mit KI schneller kann, weil er aber weiß, wie es aussehen muss, aber er kann es halt einfach schneller machen, weil er es ja auch immer wieder reproduziert und dann natürlich die KI auch lernt, wie er es macht. Und da wird es wieder hingehen und ich glaube, am Ende des Tages brauchen wir wieder Experten. Das Problem ist und bleibt einfach das generische Mittelfeld, der Durchschnittsanwender, der wird halt wegsterben. Die Experten wird es weiter brauchen.
Ja, also was passiert, und da, es gibt momentan halt auch diesen Trend in der Softwareentwicklung, No-Code oder Vibe-Coding sozusagen, der traditionelle Softwareentwickler, den gibt es in der Form nicht mehr. Ja, der Beruf Softwareentwickler wird sich über die nächsten Jahre komplett verändern. Und es wird einfach anders gearbeitet werden, aber es wird immer noch einen Spezialisten brauchen, so wie du es gerade gesagt hast. Ja. Der so eben geil, innerhalb der neuen Technologien, Prozesse, Software entwickeln kann. Innerhalb der Möglichkeiten, der neuen Möglichkeiten. Deswegen, da ist ja KI super.
Ich finde es so spannend, weil man ja vor 5 Jahren oder noch gesagt hat, wenn du richtig Geld verdienen willst, musst du Softwareentwickler werden, so ungefähr. Wie schnell sich dieses Berufsbild geändert hat. In meinem Studium und auch vorher noch an der Schule, ich habe da so ein bisschen, wie gesagt, durch meinen Papa da auch ein bisschen schon rumgeprogrammiert und Anführungsstriche, verglichen zu heute natürlich nichts, ja. Und da war immer ganz wichtig, dass du auch eine optisch ansprechende Form hast und Erklärungen zu deinen Programmierungen einführst, damit ein anderer versteht, was du gemacht hast. Ja? So einrücken und so. Ja. Das geht ja alles heute in Echtzeit und ist so geil. Ja? Also, wie gesagt, Berufsbilder verändern sich, aber gut, das soll ja eigentlich nicht unsere These heute sein. Ja?
Also zum Thema KI ist es ja so, und ich bin mir sicher, dass du die Erfahrung auch schon gemacht hast. Ja? Wenn du mit KI irgendwas machst, denkst du im ersten Moment, oh, das ist ja cool. Das ist ja cool, was das kann und davon will ich aber mehr. Und was aber im Endeffekt passiert, du machst mehr und mehr und mehr von diesen ganz coolen Sachen und irgendwann hast du einen Berg von coolen Sachen, durch den du gar nicht mehr durchblickst. Du hast dann nicht mehr einen Social Media Post oder einen Entwurf für eine Kalt-E-Mail, sondern du hast dann 35 und weißt aber gar nicht mehr, wie bist du denn eigentlich zu 17. gekommen? Die war nämlich eigentlich die beste. Was hast du denn da eigentlich gemacht? Und das ist das Ding wieder mit, unstrukturierten Informationen zu automatisieren, zu potenzieren. Du hast halt im Endeffekt dann nur einen Berg von unstrukturierter Informationen. Ja. Und es geht um die Organisation, glaube ich.
Ja. Und da vielleicht noch ein Zeitthema für unseren Hörer heute. Auch intern in der Kommunikation. Es wird ja ein Haufen halt, weißt du, du gibst der KI ja 5 Sätze rein und da kommen ja 5 Seiten hinterher bei raus. Und die Scheiße muss ja irgendjemand lesen.
Ja.
Und wieder verarbeiten. Natürlich kann der das jetzt auch wieder zusammenfassen. Die Frage, ob die gleichen 5 Sätze wieder rauskommen. Ja. Aber auch da aufzupassen, dass nicht immer alles aufgebauscht wird in der internen Kommunikation, was nicht aufgebauscht werden muss. Ja. Manchmal reichen die 5 Stichpunkte auch einfach als E-Mail und fertig oder als Anruf. Und man nicht jeder muss jetzt irgendwie sich so auch glänzen damit, dass er halt irgendwie ein 37-seitiges Pamphlet erzeugt hat. Was ja irgendjemand noch beurteilen muss. Und das macht ja auch keinen Spaß. Also nur so am Rande. Ja. Prozesse, Zeitvernichtung, weil ich erinnere mich noch, als wir den Matthias Brack da hatten, der ja dann auch gesagt hat, wo sein Papa gesagt hat, so nach dem Motto, ja, heute digitalisieren wir Dinge, braucht trotzdem länger als vorher. So war ja so ein bisschen eine Anlehnung an das Thema mit dem Computer. Es ist zwar schön, dass wir gewisse Dinge vielleicht verschlanken mit KI, aber wenn wir an anderer Stelle wieder unnötig Zeit produzieren, ist natürlich auch wieder umsonst.
Schließen wir es ab, oder? Ich meine, ich denke, wir haben jetzt abstrakt gesprochen, aber es dürfte klar sein, warum KI den Verkäufer nicht ersetzt. Ja, KI assistiert, aber es ersetzt eben einfach nicht. Ja, du musst als Verkäufer wissen, wie du die KI nutzt als Werkzeug, um deinen Verkauf zu skalieren oder deinen Vertriebserfolg zu skalieren. So.
Wenn du vielleicht, wie gesagt, wenn das Hirn schon mal ein bisschen, ne, bevor du dann vielleicht einfach, früher hast du halt jemanden gesagt, kannst du nochmal draufschauen, kannst du mal drüber gucken, ob da ein Fehler drin ist oder so. Das kannst du heute mit der KI machen, das ist super. Aber du musst halt vorher einmal selber denken.
Ja, oder du musst es selber verstehen, was da passiert.
Ja. Ja, absolut. Sehr cool.
So.
War alles drin?
So hochblutdruckig war das jetzt gar nicht, ehrlich gesagt.
Nee, aber wie gesagt, die Thesen, die haben ja immer, auch die falschen Aussagen haben ja immer einen Funken an Wahrheit drin. Und deswegen, ich glaube, darum ging es ja heute. Und dass wir einfach mal sagen, okay, was ist das, was stimmt an der Aussage? Wo muss man vielleicht genauer hinschauen? Ich glaube, das haben wir ganz gut auf den Punkt gebracht. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille und beide haben wir betrachtet. Also Feuer frei. Viel Erfolg da draußen.
Alles klar. Viel Erfolg.